NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Mai 1910. Das internationale Übereinkommen zur Bekämpfung des Mädchenhandels wird geschlossen.
Was hier erzählt wird, ist kein Roman und soll nicht der Unterhaltung dienen. Es ist alles reine, bittere Wahrheit.
Eine Bande unheimlicher Menschen verfolgte das junge Mädchen, das mehr flog als lief. Schon ergriffen rohe Hände ihre flatternden Kleider, als plötzlich ein Polizeiagent in die Straße einbog, dem sie zurufen konnte: Rettet mich! Rettet mich!
Die Wahrheit, die reine, bittere Wahrheit.
Die Wahrheit, erzählt in einem Roman Clarissa aus dunklen Häusern Belgiens oder in der Schrift Wie Mädchen fallen, authentische Mitteilung über Leben und Treiben der Mädchenjäger. Publikationen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Bestsellern werden. Die braven Bürger gruseln sich gerne bei der Lektüre über Prostitution und Mädchenhandel. Begierig greifen sie zu Tatsachenberichten, in denen sie pikante Details erfahren und in die Geheimsprache der Mädchenhändler eingeweiht werden.
4 Sack polnische Kartoffeln lagern in Warna.
3 Fass Ungarnwein besorgt.
5 Zentner Kartoffeln morgen dort.
Der Handel mit englischen Mädchen, Hungarer, ungarische Mädchen auf dem Markt, über den Mädchenhandel in Holland, der Mädchenhandel und seine Bekämpfung. Skizzen, Kommissionsberichte, wissenschaftliche Untersuchungen. Die Fülle der Veröffentlichungen zwischen 1880 und 1930 ist so überwältigend wie verdächtig. Und in vielen Fällen zitieren sie sich gegenseitig, erzählen immer wieder die gleichen schaurigen Geschichten.
Das Geschäft ist einfach. Man baut eine schlossartige Villa in einem tiefen Park irgendwo an der Peripherie jeder beliebigen Großstadt. Man inseriert um eine Gesellschafterin oder ein Tippmädchen. Wer je ein solches Inserat aufgegeben hat, weiß, dass am nächsten Tage hunderte berückender und graziöser, unschuldig dummer Mädchen sich vor der Tür drängen. Die hübscheste sucht man aus, macht sie durch ein paar Wochen üppigsten Wohllebens zutraulich und eröffnet ihr eines Tages, man habe eine Auslandsreise zu machen, an der sie teilnehmen muss. In Biarritz oder Nizza treffen 2 Dutzend solcher Transporte zusammen. 2 Dutzend blonder oder brauner Gesellschafterinnen, Privatsekretärinnen. Man sortiert sie, macht Faktura und telegrafiert an seinen Agenten in Buenos Aires: 12 Säcke Kaffee, 12 Säcke Weizen unterwegs.
Über das Phänomen können wir gar nicht viel wissen.
Die Kölner Historikerin Irene Franken.
Weil die Quellen, die es darüber gibt, stammen in der Regel von Betreuern und Betreuerinnen bzw. politischen Aktivisten. Und es gibt sehr wenige Quellen aus der Kriminologie, die wirklich belegen würden, dass es Mädchenhandel gab.
Die meisten dieser Quellen widersprechen dem sogar. Da gibt es den Polizeirat Dr. Robert Heindl.
In den letzten 10 Jahren gelangte kein einziger Fall von Mädchenhandel im engeren Sinne in Sachsen zur Aburteilung.
Oder den Leiter der Zentralpolizeistelle zur Bekämpfung des internationalen Mädchenhandels, Dr. Heinrich Kopp.
Die Zentralpolizeistelle zur Bekämpfung des Mädchenhandels ist vielen Hunderten derartiger Zeitungsnachrichten auf den Grund gegangen. Ausnahmslos hat sich herausgestellt, dass sie entweder erfunden oder dass der zugrunde liegende Sachverhalt in den wesentlichen Punkten grob entstellt war.
Und den Leiter der Hamburger Kriminalpolizei, Hopf.
Das Wort Mädchenhandel ist weder ein juristischer noch ein wirtschaftlicher Begriff. Es ist vielmehr ein Schlagwort, das geprägt ist, um zum Kampfe gegen allerlei moralisch in hohem Grade verwerfliche Handlungen aufzurufen.
Der Kölner Bahnhof um 1900. Laut und angsterregend. Dampfende, schnaubende Lokomotiven, hektische Kofferträger, laute Verkäufer, hastende Reisende. Alles ist in Bewegung, eilt, flitzt, hat ein Ziel. Hierhin kommen auch die jungen Mädchen vom Lande, aus der Eifel, dem Bergischen. Sie sind auf der Suche nach einer Stellung in der Stadt.
Es ist ganz unglaublich, mit welcher Vertrauensseligkeit, um nicht zu sagen mit welchem Leichtsinn, Mädchen, die kaum dem Kindesalter entwachsen sind, in die große Stadt kommen, oft mit, oft ohne Wissen ihrer Eltern, um eine gute Stelle zu suchen. In einem Fall hat sich ein 15-jähriges Mädchen die Base an den Bahnhof bestellt. Es sitzt nun in der Halle und wartet. Und wir erfahren, dass es innerhalb 20 Minuten dreimal von Männern angesprochen und fortgelockt wurde. Ein anderes 14-jähriges Mädchen kommt mit 47 Pfennigen in der Tasche an. Ohne jede Ahnung einer Stelle, einer Unterkunft, irgendeiner Hilfe. Wie verführerisch klingt da die Stimme eines freundlichen Herrn, der sofort Rat weiß und Führung und Stelle anbietet.
Es gab zum Beispiel in Großstädten wie Köln oder auch Düsseldorf, Aachen einen wirklich großen Bedarf an Dienstmädchen. Das war zu einem Statussymbol geworden. Und in der Regel lief das Ganze über Anzeigen oder auch über Stellenagenturen. Und es gibt jetzt einzelne Berichte, dass Verschlepper oder Schlepper dann zu diesen Stellenagenturen gingen und versuchten vor der Tür junge Frauen abzuwerben und woanders hinzulotsen und die dann eben angeblich zum Beispiel nach Lateinamerika in Bordelle zu verschicken. Und es scheint aber so zu sein, nach Kenntnis der Quellen, dass das einfach eine große Angst war, vielleicht auch um die eigenen Töchter, um die Moral, dass das aber in dem Ausmaß, wie das imaginiert wurde, so nicht existiert hat.
Was allerdings real existierte, war eine große Verelendung breiter Bevölkerungsschichten. Industrialisierung und Landflucht, prekäre Arbeitsbedingungen, gerade auch für Frauen. Von ihren Löhnen als Dienstmädchen, Näherin, Kellnerin konnten sie nachweislich nicht leben. 6 Mark Wochenlohn, wo das Leben pro Woche schon 9 oder 10 Mark verschlang. Viele dieser Frauen gingen neben ihrer normalen Erwerbstätigkeit der Gelegenheitsprostitution nach, nur um ihre Existenz zu sichern. Gezwungenermaßen freiwillig. Ein Ergebnis, zu dem 1926 auch der angesehene Sanitätsrat und leitende Arzt des Instituts für Sexualwissenschaften in Berlin, Dr. Magnus Hirschfeld, kam.
Nach unseren Ermittlungen möchten wir zusammenfassend die Frage, gibt es einen Mädchenhandel, wie folgt beantworten. Ja, wenn man damit die Vermittlung, Werbung und Verbringung von Mädchen durch bezahlte Agenten für ausländische und inländische Bordelle meint, mit Kenntnis und Einverständnis der verbrachten Person selbst. Nein, oder nur als außerordentliche Seltenheit, wenn man darunter, wie das große Publikum, die Verschleppung ahnungsloser Mädchen mit Gewalt oder List versteht, um sie im Ausland der Prostitution zuzuführen.
Wie alle, die Zweifel an der Massenhaftigkeit des Mädchenhandels äußerten, musste sich auch Hirschfeld scharfe Kritik gefallen lassen. Öffentlichkeit, Politik, aber auch Literatur und der aufkommende Film waren fast leidenschaftlich auf die weißen Sklavin und den Handel mit Frauenfleisch fixiert. Die Frau als unschuldiges Opfer, die um jeden Preis gerettet werden sollte. Auch von den Frauenverbänden.
Es war vor allem die konfessionelle Frauenbewegung, die sich auf dieses Thema gestürzt hat, egal ob christlich oder jüdisch. Da bestand der große Wunsch, sowas sollte es nicht geben. Ihre Männer sollten natürlich auch nicht zu solchen Frauen gehen. Und dann hat man einfach gehofft, das Übel an der Wurzel zu packen, indem kein Nachschub mehr dorthin kanalisiert wurde.
Europaweit wurde versucht, die Mädchen aus den Fängen der Händler zu befreien. An Bahnhöfen postierten sich Mitarbeiterinnen der verschiedenen Frauenvereine. Plakate mit dringenden Warnungen wurden angeschlagen und politische Initiativen gestartet. Nationale Komitees zur Bekämpfung des internationalen Frauenhandels gründeten sich, hochrangig besetzt und in Deutschland wohlwollend von der Kaiserin unterstützt. Bereits 1904 wurde ein erstes internationales Abkommen geschlossen, am 4. Mai 1910 dann das zweite in Paris.
Wer, um der Unzucht eines anderen Vorschub zu leisten, eine volljährige Frau oder ein volljähriges Mädchen durch Täuschung oder mittels Gewalt, Drohung, Missbrauch des Ansehens oder durch irgendein anderes Zwangsmittel zu unsittlichem Zwecke anwirbt, verschleppt oder entführt, soll bestraft werden, auch wenn die einzelnen Tatsachen, welche die Merkmale der strafbaren Handlung bilden, auf verschiedene Länder entfallen.
14 Länder unterzeichnen das Abkommen. Zunächst, später kommen noch etliche dazu. In Deutschland tritt das Gesetz 1913 in Kraft, allgemein begrüßt. Nur Fachleute wie der Kriminalist Dr. Robert Heindl fragen immer noch nach dem wirklichen Ausmaß des Mädchenhandels.
Der Mädchenhändler ist der einzige Repräsentant des Berufsverbrechertums, der bisher der Ehre eines internationalen Abkommens gewürdigt wurde. Die hemmenden Vorschriften des diplomatischen Verkehrs brauchen bei seiner Verfolgung nicht beachtet werden.
dass Verhaftungsersuchen gegen einen flüchtigen Mörder, Milliardenschwindler oder Bankdieb, der im D-Zug über die Grenze rast, muss vorschriftsmäßig einen Tage-, Wochen- und Monate beanspruchenden Umweg über Ministerien und Gesandtschaftskanzleien durchwandern, bis er ans Ziel gelangt, wo der Flüchtige längst verschwunden ist. Anders beim Mädchenhändler.
Seine Kritik bringt ihm fast ein Disziplinarverfahren ein. Und auch seine Äußerung, dass der Mädchenhändler eben der populärste Berufsverbrechertyp sei und keinem anderen nur annähernd so viel Druckpapier gewidmet werde, schafft ihm wenig Freunde. Da helfen auch nicht die Verweise auf die Zahlen der Polizei. Durchschnittlich werden im Jahr 1 bis 2 Personen als Mädchenhändler verurteilt. Wiederholt findet sich aber auch die Zahl 0.
Mit den statistischen Angaben in dem Bereich Menschenhandel ist ja sowieso eine schwierige Angelegenheit, weil das ja ein Riesendunkelfeld ist.
Andrea Hitzke, stellvertretende Leiterin der Mitternachtsmission in Dortmund, zuständig für die Opfer von Menschenhandel.
Und deswegen operieren wir eher weniger gerne mit Zahlen, außer mit denen, die wir haben. Und wir hatten 2009 in unserer Betreuung 175 Frauen und Mädchen, die definitiv Opfer von Menschenhandel waren.
Nachweisliche Fälle von nur einer Beratungsstelle für Opfer des Menschenhandels. Die Statistik des Bundeskriminalamtes weist dagegen für 2008 gerade mal 454 Fälle für ganz Deutschland nach.
Wir haben natürlich sehr viele Frauen und Mädchen in unserer Betreuung, die überhaupt nie der Polizei bekannt werden, weil die Frauen einfach zu große Angst haben, Aussagen zu machen, weil sie nicht glauben, dass sie beschützt werden können oder weil sie misstrauisch sind gegenüber den Behörden und der Polizei. Und weil die Frauen ja, selbst wenn sie als Zeugin hier aussagen bei Gerichtsprozessen, dann nach Abschluss der Gerichtsverhandlungen ja wieder zurückkehren müssen in ihre Heimatländer. Und niemand schützt sie und niemand schützt ihre Familien. Und deswegen sagen viele eben nicht aus. Und deswegen tauchen die in den Statistiken nicht auf.
Menschenhandel, wie es heute heißt, gedeiht im Dunkeln. Das Dunkel, das auch damals schon vermutet wurde. Doch anders als zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo sich Fiktion und Fakten kaum unterscheiden lassen, kennt man heute die Wege, die Methoden, die Opfer und die Menschenhändler.
Häufig ist das so, dass in den Heimatländern das Leute sind, die teilweise zu den Familien gehören. Das sind dann manchmal Nachbarn, das sind teilweise nahe Verwandte, manchmal sogar auch die Eltern, die dann versprechen, dass hier viel Geld verdient werden kann, ne, dass man jemanden kennt, an den man die Frauen dann vermittelt. Ja, und die Frauen glauben das dann, weil sie denken, warum sollte der mir was Böses wollen?
Ost- und Südosteuropa sind aktuell die Ursprungsländer der meisten Zwangsprostituierten, die in Deutschland festgehalten werden. Verängstigt, schutzlos, hoffnungslos. Das Gewerbe gilt als äußerst brutal. Die Frauen werden eingesperrt, vergewaltigt, geschlagen, gedemütigt und schweigen über all das, selbst wenn sie dem Martyrium entfliehen können.
Das Problem ist, wenn die dann zurückgekehrt sind in ihre Heimatländer, die meisten reden da nicht drüber, was passiert ist. Weil entweder wird gesagt, naja, bist du selber schuld? Wieso bist du da auch hingegangen? Oder weil sie dann als Prostituierte praktisch gearbeitet haben, werden die dann geächtet und verachtet und auch diskriminiert und können eigentlich nicht mehr so normales, in Anführungsstrichen, Leben führen, wie sie vorher geführt haben.
Wie viele der Frauen, die den Menschenhändlern entfliehen können, nicht doch wieder in ihre Fänge geraten, ist nicht bekannt. Auch weiß man nicht, wie viele sich überhaupt ein neues Leben aufbauen können, wie viele so traumatisiert sind, dass sie sich nie wieder erholen. Und ob es je gelingt, den Menschenhandel zu unterbinden?
Also es wäre ein Wunsch, dass es den mal nicht gibt, kann ich nicht sagen, weil das Geschäft ist einfach zu gut. Also da wird so viel Geld verdient in dem Bereich, dass man das ganz stoppen kann. Weiß nicht. Ich fürchte nicht,
sagt Andrea Hitzke von der Dortmunder Mitternachtsmission. Und das ist wohl wirklich
die Wahrheit, die reine, bittere Wahrheit.
Im Zeitzeichen erinnerte Veronika Bock an das internationale Abkommen gegen Mädchenhandel vom 4. Mai 1910. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den mongolischen Herrscher Kublai Khan.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.